Pandemie, Krieg, Inflation, Klimawandel. Angesichts solcher Megakrisen geraten andere gesellschaftliche Herausforderungen schnell ins Hintertreffen. Unser Pflegesystem ist so ein Fall. Erst mit der Corona-Pandemie hat sich das zumindest für den Augenblick geändert. Menschen, die in der Alten- und Krankenpflege arbeiten, sind plötzlich Helden geworden, haben Applaus bekommen und echte Wertschätzung. Mit einem Mal lag der mediale Fokus auf ihren Problemen, auf schlechter Bezahlung, den vielen Überstunden und der körperlichen und mentalen Belastung. Doch trotz der Aufmerksamkeit, noch immer sind die Probleme gigantisch und ungelöst. Pflege unter Druck, kollabiert das System? Das ist mein Thema heute bei Unter den Linden, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Und das sind meine Gäste. Matthias Miewes, Bundestagsabgeordneter der SPD und Mitglied im Gesundheitsausschuss. Und Tino Sorge, Bundestagsabgeordneter der CDU und gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. In beiden hier im Studio ein herzliches Willkommen.
Hallo.
Herr Miewes, Sie beide sind ja Gesundheits- und Pflegepolitiker. Durch die Pandemie stand Ihr Fachthema wie selten im Mittelpunkt des Interesses. Sie haben sogar die Klimadebatte als Top-Thema abgelöst. Dann kam der Krieg und es gab ein anderes Top-Thema. Dennoch, die Pflege ist auf der Tagesordnung. Glauben Sie, dass das eine nachhaltige Entwicklung ist oder fürchten Sie doch, dass die Pflege wieder ein Thema der zweiten oder dritten Kategorie wird? Mhm.
Absolut. Pflege ist ein Top-Thema und das absolut zu Recht. Pflege ist uns extrem wichtig, denn am Ende ist es die Pflege, die unsere Gesellschaft zusammenhält. Gute Pflege brauchen wir, um das Soziale in unserer Gesellschaft, den Zusammenhalt zu stärken. Und deshalb ist Pflege aus meiner Sicht nicht nur jetzt ein wichtiges Thema, sondern muss ein wichtiges Thema sein für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.
Herr Sorge, die Pandemie hat ja für diese gesellschaftliche Aufmerksamkeit gesorgt und uns stärker in Krankenhäuser und Altenpflegeheime blicken lassen. Auch bei uns bei Phoenix gab es spannende Reportagen über die Zustände in den Pflegeheimen und den Krankenhäusern. Was hat denn jetzt die Pandemie mit der Pflege gemacht? Ist die dramatische Situation noch dramatischer geworden oder hat es eher geholfen, diese Aufmerksamkeit und die Pandemie?
Ja, im Grunde hat das durchaus geholfen, weil natürlich der Fokus nochmal explizit in die Pflege gelenkt worden ist. Und das Spannende ist ja auch, wenn man sich auch die letzten Jahre und Wahlen mal anschaut, wenn es dann immer darum ging bei den Bürgern, welche Themen sind denn auch wahlentscheidend oder was ist den Bürgern am wichtigsten. Da war es ja in der Vergangenheit immer so, dass Wirtschaftsthemen, Arbeitsmarktthemen ganz wichtig waren. Und man hat eben in den letzten Jahren dann schon gesehen, dass das Pflegethema, wie werde ich im Alter gepflegt, Gesundheit, wie ist die medizinische Versorgung, extrem an Wertschätzung einerseits, aber auch gewonnen haben beim Fokus, dass man gesagt hat, es gibt da Probleme. Und Corona war ja dann tatsächlich wie eine Art Brennglas, dass man gesehen hat, welche Probleme gibt es auch im Pflegebereich. Und deshalb wäre es ja jetzt auch so wichtig, dieses Thema auch mal grundsätzlich anzugehen. Also gesellschaftlich zu diskutieren, dass man sagt, es ist nicht nur wichtig, wir brauchen mehr Wertschätzung, sondern auch die Überlegung, wie können wir Pflege grundsätzlich strukturell nachhaltig gestalten. Und da vermisse ich ein bisschen die Debatte, auch die Frage, wie gehen wir um mit Eigenverantwortung in der Pflege, weil einerseits werden wir immer älter, wir freuen uns darüber, wir werden aber auch gleichzeitig multimorbider, der Pflegeaufwand steigt, medizinischer Versorgungsaufwand steigt und dann wird immer nur so getan, als könne man die Kosten deckeln und das ist in der Debatte etwas unehrlich.
Die Debatte wollen wir hier heute Abend bei Phoenix führen. Sie haben jetzt beide die Wichtigkeit der Pflege betont, aber nochmal meine Frage, es gibt halt so Megathemen wie eben den Krieg, den wir jetzt haben, die Inflation, das spüren die Leute ja sehr direkt. Von Pflege ist man häufig potenziell nur betroffen, es sei denn, man hat Eltern oder selber betroffen. Also glauben Sie, das wird jetzt nachhaltig ein Top-Thema sein oder müssen Sie nicht doch fürchten, dass es wieder ins Hintertreffen gerät?
Also ich fürchte mich nicht darum, dass Pflege kein Thema sein wird. Ich sage Ihnen warum. Wir haben alleine jetzt schon in Deutschland 5 Millionen pflegebedürftige Menschen. Und zu diesen Menschen gehören Familien, da gehören Angehörige dazu. Und von diesen 5 Millionen Menschen wird der größte Teil, rund 4 Millionen, von ihren Angehörigen zu Hause gepflegt. Und das heißt, das Thema ist heute schon in der Mitte, in der Breite unserer Gesellschaft angekommen, nicht nur für die, die Pflege brauchen, sondern auch für die, die Pflege geben. Egal, ob das im privaten Umfeld der Fall ist oder auch im professionellen. Und allein deshalb ist es so wichtig, dass wir uns intensiv mit dem Thema beschäftigen und dass wir uns Gedanken machen, wie wir auf der einen Seite für die Pflegebedürftigen gute Pflege leisten, wie wir aber auch für diejenigen, die in den Familien pflegen, die beste Unterstützung hinbekommen. Denn die Pflege, die in den Familien gemacht wird, die ist super wertvoll. Und die Menschen haben es verdient, dass wir uns besser um sie kümmern. Und die dritte Gruppe, das sind diejenigen, die als Fachkräfte, als Assistenzkräfte in den Heimen, in den Krankenhäusern, in den ambulanten Pflegediensten jeden Tag und im Übrigen jede Nacht für unsere Familien, für unsere Angehörigen da sind. Und deshalb ist Pflege für mich ein Megathema und es wird auch eins sein für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.
Sie haben die Zahl angesprochen, 5,5 Millionen Menschen gibt es, die nach einigen Prognosen in 2 Jahren dann dauerhaft pflegebedürftig sind. Und ich möchte trotzdem noch mal nachfassen, ist die Dimension des Problems wirklich schon in der Gesellschaft und dann auch in der Politik angekommen, Herr Sorge?
Teils, teils, würde ich sagen. Weil natürlich ist das so, wie Matthias Miebes sagt, dass wir einerseits individuelle Betroffenheiten in den Familien haben. Also jeder kann mittlerweile mit dem Bereich Pflege etwas anfangen. Man muss ja nur den Pflegebedürftigen in der Familie bekommen. Also da kriegt man ganz schnell mit, dass es zwar eine Menge Angebote gibt, aber allein schon durch diesen Dschungel der Angebote sich zu finden, wo kann man was wie beantragen, ist ein Riesenthema. Und dann geht es ja eher um die grundsätzliche Frage, wie bekommen wir das hin, dass wir perspektivisch genügend Pflegepersonal haben, also Menschen, die bereit sind zu pflegen, weil diese Vorstellung, wie das vor einigen Jahrzehnten noch war, also Pflege kann man so ein bisschen nebenher zu Hause machen, das ist ja schon seit Jahren nicht mehr das, was die Menschen auch wahrnehmen, sondern es ist ein sehr komplexer Bereich, da wird hochkomplex gepflegt und deshalb brauchen wir einerseits mehr Personal, was gern in dem Bereich arbeitet, wir brauchen für das Personal mehr Planungssicherheit, auch entsprechende Rahmenbedingungen, da ist viel passiert in den letzten Jahren, das kommt mir in der Debatte immer ein bisschen zu kurz. Da wird immer nur so getan, als sei alles ganz schlimm. Da wird dann aber nicht darüber gesprochen, dass wir Pflegegrade ausgeweitet haben, dass dementiell Erkrankte Anspruch auf Pflegeleistung haben. Und dann geht es aber auch darum, dass wir ehrlich diskutieren, auch in dem Wissen oder in dem Wissen, was in Corona offengelegt wurde, dass wir perspektivisch auch erstmal mehr Geld in die Hand nehmen werden müssen. Weil wenn wir älter werden, wenn der Aufwand steigt, dann kann man nicht glauben, dass alles günstiger, schneller und irgendwie mit Kostendeckelung funktioniert und dass das ein Riesenproblem für die Menschen ist. Das sehen wir momentan bei der Thematik Eigenanteile in Pflegeheimen beispielsweise. Und da brauchen wir auch politisch eine Lösung.
Das wollen wir diskutieren. Sie haben gesagt, es ist viel passiert. Die Pflegeversicherung gibt es ja jetzt seit 1995. Interessanterweise ist sie damals von Sozialminister Blüm, die gehört ja bekanntlich zu Ihrer Partei, als Reaktion auf dramatisch aus dem Ruder laufende Kosten eingeführt worden. Jetzt sind wir zumindest, wenn man Experten den Glauben schenken mag, wieder in einer ähnlich dramatischen Finanzierungssituation. Hätte man, auch wenn viel passiert ist, was Sie sagen, nicht trotzdem das früher erkennen müssen und viel energischer noch dem entgegenwirken müssen als Politik?
Natürlich hätte man rückblickend betrachtet immer mehr tun können oder Dinge besser machen können. Aber
man hat nicht,
weil das hilft uns momentan nicht. Man hat damals auch deshalb nicht so energisch gegengesteuert, weil es einerseits keine politischen Mehrheiten gab. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben andererseits aber gerade in der letzten Legislatur auch gemeinsam mit in der damaligen Koalition wirklich viel auf den Weg gebracht. Da ist extrem viel Geld auch in die Hand genommen worden, wo es um die Ausweitung der Pflegegrade beispielsweise ging, wo es auch um die Frage Tagespflege, Verhinderungspflege, also auch neue Pflegekonzepte, die durch die Pflegeversicherung finanziert werden, gegangen ist. Und das kommt mir in der Debatte immer ein bisschen zu kurz. Aber wir müssen natürlich gleichzeitig auch Lösungen für die Zukunft finden. Und da, glaube ich, ist die Ernsthaftigkeit in der Debatte bei uns Fachpolitikern vorhanden. Aber vielen anderen Politikern, glaube ich, ist es noch nicht ganz angekommen, dass wir mit einem Weiter-so, also einem umlagefinanzierten System, dass immer die nachfolgende Generation die Kosten für die letzte Generation quasi übernimmt, werden wir nicht hinkommen. Und wir müssen auch die Debatte führen, ob die Pflegeversicherung, so wie das ja von vielen wahrgenommen wird, eine Vollleistungsversicherung ist oder ob sie eine Teilleistungsversicherung bleibt, so wie sie ja 1995 ursprünglich auch mal gedacht war und wie wir dann mit Fällen umgehen, die beispielsweise im Alter dann den Pflegeeigenanteil nicht finanzieren können, dass quasi da auch eine Lösung gefunden wird.
eine Maßnahme, um das Finanzierungsproblem in den Griff zu bekommen, beziehungsweise die Belastung von Betroffenen, war ja, dass es einen dauerhaften Bundeszuschuss gibt. Das ist 1 Milliarde Euro. Das hat nicht wirklich geholfen, um die Kosten stabil zu halten, sondern im Gegenteil, der Pflegebeitrag liegt jetzt bei 3,05% des Bruttolohns, 3,4 sogar bei Kinderlosen. Ist das jetzt eigentlich schon der endgültige Preis, den man für Pflege bezahlen muss, oder kommt da noch mehr?
Nein, gute Pflege kostet auch Geld. Und ich bin der Meinung, gute Pflege darf auch etwas kosten, denn sie ist uns auch etwas wert. Und am Ende müssen wir schauen, wie wir den Herausforderungen, die wir haben, gerecht werden. Und wenn wir gut bezahlte Fachkräfte wollen, wenn wir wollen, dass sich auch noch mehr Menschen für das Berufsbild entscheiden, und wenn wir wollen, dass wir auch gute Leistungen liefern können, dann müssen wir dafür auch investieren. Und am Ende müssen wir schauen, wie machen wir das? Wir können an der Beitragsschraube drehen. Und die Fortschrittskoalition, die Ampel, hat sich schon klar dazu bekannt, wir sind auch bereit, die Beiträge moderat zu erhöhen, um Leistungen damit auch dauerhaft bezahlen zu können. Und was ich aus der Bevölkerung höre, aus meinem Wahlkreis, ist, dass die Menschen auch bereit sind, Geld zu zahlen für gute Pflege. Das kann man allerdings nicht unbegrenzt weiterdrehen. Wir können die Beiträge nicht jedes Jahr immer weiter steigen lassen, denn dann haben wir irgendwann auch eine Belastungsgrenze erreicht. Und da kommt das Thema Steuermittel hinzu. Sie sprechen zu Recht an, wir haben schon Steuerzuschüsse in der Pflegeversicherung. Die haben geholfen, die Beiträge in einem gewissen Rahmen zu halten. Aber wenn wir uns anschauen, dass die Pflegeversicherung jetzt schon ein strukturelles Defizit hat und dass sich das in Zukunft noch ausweiten wird, dann müssen wir auch darüber reden, wie wir mit Steuermitteln, mit zusätzlichen Steuermitteln diese Finanzierung stärken können. Und da sind wir im konstruktiven Dialog in der Ampel, wie wir das auch in der nächsten Zeit hinbekommen können.
Wie konstruktiv dieser Dialog ist, das wollen wir gleich noch mal herausfinden. Aber wofür war das jetzt ein Plädoyer? Werden die Beiträge steigen oder ist das jetzt erstmal das vorläufige Ende?
Genau wie mein Kollege Tino Sorge bin ich ein großer Fan von Ehrlichkeit. Und deshalb sagen wir auch von Anfang an der Legislatur, die Beiträge werden steigen müssen. Und diese Beitragssteigerung wollen wir moderat halten. Wir wollen
das
in einem
moderat?
Moderat heißt so, dass es die Menschen nicht überfordert und dass wir im Übrigen den Arbeitsmarkt nicht zu sehr belasten. Denn wir alle wissen, wenn wir mit den Sozialversicherungsbeiträgen, da gehört ja auch die Rente und die Krankenversicherung und die Arbeitslosenversicherung dazu, wenn wir es da übertreiben, wir auch die wirtschaftliche Situation in Deutschland schwächen. Deshalb muss es moderat bleiben und wir müssen es ergänzen durch Steuermittel. Denn am Ende geht es auch nicht nur darum, das strukturelle Defizit auszugleichen, sondern wir müssen uns auch dem stellen, dass beispielsweise die pflegenden Angehörigen einfach mehr Unterstützung verdienen. Die pflegenden Angehörigen erhalten Pflegegeld, aber dieses Pflegegeld wurde schon seit Jahren noch nicht mal mehr an die Inflation angeglichen. Und da müssen wir schauen, wie kriegen wir es hin, dass wir einen Inflationsausgleich bekommen und idealerweise auch eine Dynamisierung, dass wir in den nächsten Jahren fortlaufend nachhaltig auch die Unterstützung für die pflegenden Angehörigen besser machen.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz bei dem Punkt der Kosten im System bleiben. 95, da war was mit dem Buß- und B-Tag, der wurde mal eben weggenommen, damit man die Pflegeversicherung versucht hat, über mehr Einnahmen zu finanzieren. Gibt es ähnlich kreative Diskussionen gerade innerhalb der Ampel?
Wir sind für alle kreativen Vorschläge offen, ob jetzt eine Feiertags- oder eine weitere Feiertagsstreichung so viel Substanz und Nachhaltigkeit bringt, um diese anstehenden Herausforderungen zu meistern, das wage ich zu bezweifeln. Denn wir sind da in Dimensionen, wo am Ende ein Feiertag aus meiner Sicht die Lücke nicht füllen kann. Und deshalb müssen wir schauen, wenn wir über Steuermittel reden, wo gibt es da Quellen? Wo haben wir im Moment noch zu viel Steuervermeidung im System? Wo haben wir Gruppen, die vielleicht etwas mehr schultern können, um ein wichtiges Thema wie die Pflege weiter voranzubringen?
Wie kreativ sind Sie da gerade?
Ja gut, ich meine, wir beide sind da wahrscheinlich bei vielen Dingen gar nicht weit auseinander. Aber wenn ich dann immer höre, da gäbe es konstruktive Vorschläge. Ich meine, wir haben ja das Problem momentan in der politischen Gesamtbetrachtung, dass schon der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und der Finanzminister Christian Lindner sich nicht einigen können. Also wenn ich daran denke, an die ganzen Diskussionen, die wir in den letzten Monaten hatten, ob es jetzt um das GKV-System, also um die gesetzliche Krankenversicherung ging, jetzt wieder bei der Pflege, wo einerseits keinerlei Gesetzesinitiativen kommen und andererseits auch das Problem der zusätzlichen Steuermittel gar nicht geklärt ist. Also wir wissen alle, dass man zumindest mittelfristig ohne zusätzliche Steuermittel diese Schieflage, will ich mal sagen, nicht hinbekommt. Aber was in der ganzen Debatte überhaupt noch nicht diskutiert worden ist, ist ja die Frage, wie man das System strukturell für die Zukunft nachhaltig hinbekommt. Und das wird eben nicht finanziell funktionieren, wenn man sagt, wir erhöhen mal ein bisschen die Beiträge und dann schaut man wieder die übliche Debatte, ob man irgendwelche Leute mit einbezieht. Dann kommt wieder das Thema Bürgerversicherung über die Hintertür, die ja auch am Problem nichts wirklich löst. Sondern wir müssen doch strukturell mal überlegen, einerseits Steuermittel als eine Säule, also die staatliche Säule, dann auch das ganze Thema betriebliche Pflegezusatzversicherung, wo beispielsweise im letzten Jahr, wenn ich an Vereinbarungen im Arbeitgeber-Arbeitnehmerbereich denke, also wo IGBCE gemeinsam mit Unternehmen für 1,5 Millionen Beschäftigte betriebliche Pflegezusatzversicherung abgeschlossen haben. Das heißt, wo Unternehmen gemeinsam mit Arbeitnehmern Pflegezusatzversicherungen unterstützen, damit im Alter eben diese Deckungslücke gar nicht erst auftritt. Und als dritte Säule dann die Säule der individuellen Eigenvorsorge. Also, dass man eben sagt, wie in vielen Bereichen auch, die jetzt pflegebedürftig sind oder kurz davor stehen, da ist das kein Thema mehr. Da muss man auch über Härtefallfonds sprechen, dass man eben diese Eigenanteile abpuffert, damit Leute nicht in die Sozialhilfe fallen. Aber für die Jüngeren, gerade die Anfang 20-Jährigen, da muss man sagen, ihr müsst individuell vorsorgen. Und das ist ja kein Hexenwerk. Also da gibt es ja im privaten Pflegezusatzversicherungsbereich genügend Anbieter. Wir haben das auch mehrfach schon kalkulieren und rechnen lassen, wo sie sich mit überschaubaren Beiträgen, ich spreche jetzt mal je nach Alter, wo sie beginnen, zwischen 5 und 20 Euro im Monat in voller Höhe im Pflegebedürftigkeitsfall versichern können. Also das ist ein Punkt, den müssen wir diskutieren, ohne Schaum vom Mund, dass man gleich wieder in diesen Reflex fällt und sagt, ja, aber was ist mit den Menschen, die das nicht können? Ja, für die muss es andere Lösungen geben, aber gerade die jüngere Generation, die auch schon ans Alter denkt, den muss man natürlich individuell auch solche Spielräume ermöglichen.
Sie haben jetzt ganz viele Stichworte gegeben, ich würde einmal bei dem Eigenanteil bleiben. Immerhin hat ja die Ampelregierung vereinbart, dass man sich die Pflegeversicherung ganz genau anschauen will. Und da wollte man sich auch eben diesen Eigenanteil anschauen und gucken, ob der bei einer Heimunterbringung gesenkt werden kann. Tatsächlich ist dieser Eigenanteil aber gestiegen. Und das, obwohl es ja diesen gestaffelten Kassenzuschuss gibt. Das sind 5% im ersten Jahr und das geht dann bis 70% ab dem vierten Jahr bei einer Heimunterbringung. Also man hat Geld in die Hand genommen. Gleichzeitig ist aber der Eigenanteil nicht gesunken, sondern gestiegen. Was bedeutet das jetzt? Ist das Instrument dieses Kassenzuschusses gescheitert?
Nein. Das Instrument an sich ist ein gutes und das ist ja noch gar nicht so alt. Und im Übrigen, da will ich jetzt mal explizit die Große Koalition der letzten Legislatur loben. Die ist ja in meiner Partei hier und da so ein bisschen verteufelt. Ich bin da nicht so abgeneigt. Vor knapp zwei Jahren wurde dieses Gesetz auf den Weg gebracht, was den Angehörigen bei einer stationären Pflege Zuschüsse bringt. Je länger ein Pflegebedürftiger in dieser Einrichtung ist, desto höher fallen die Zuschüsse aus, um die Eigenanteile bezahlbar zu halten. Dieses Instrument ist sehr gut und es ist wirksam. Welcher Effekt ist seitdem eingetreten? Wir hatten insbesondere im letzten Jahr hohe Lohnsteigerungen in vielen Teilen der Pflege. Und das ist im Übrigen erstmal ein sehr guter Effekt, denn wir wollen ja, dass die Berufsbilder in der Pflege attraktiver werden. Und im Übrigen ein Faktor, der diese höheren Löhne ausgelöst hat, ist auch noch aus der Großen Koalition. Das ist die sogenannte Tariftreue, die wir eingeführt haben. Und die hat dazu geführt, dass tausende Betriebe in der ambulanten Pflege, bei Heimen, in anderen Bereichen jetzt seit letztem Herbst Tariflöhne bezahlen, was für Hunderttausende Beschäftigte substanzielle Lohnsteigerungen gebracht hat und zumindest ein entscheidender Faktor ist, das Berufsbild attraktiv zu machen. Diese Kosten wiederum schlagen jetzt am Ende nicht nur auf die Versicherungen durch, sondern auch auf die Eigenanteile der Angehörigen. Und deshalb gilt es, nachzusteuern. Die Entwicklung der höheren Löhne ist absolut gewollt, die muss auch so weitergehen. Und jetzt müssen wir im zweiten Schritt schauen, dass die Familien nicht überfordert sind und müssen bei dem Instrument der Unterstützung bei den Eigenanteilen nachlegen.
Schließen Sie sich an, sowohl was das Instrument anbelangt, da vermute ich mal kommt ein Ja, aber auch, dass das, so wie es gerade ausgestattet ist mit den gestiegenen Lohnkosten, dass das einen auf einem guten Weg sich alles befindet?
Ich meine, viele Dinge hat er ja schon gesagt. Also es ist ja natürlich immer schön, auf der einen Seite zu sagen, wir wollen, dass Pflegepersonal, insbesondere Pflegefachpersonal, besser vergütet wird, besser bezahlt wird. Aber das hat natürlich auch Auswirkungen. Und genau das sehen wir ja momentan. Einerseits steigende Gehälter, tarifliche Gehälter führen dazu, dass die Kosten in Gänze steigen. Jetzt haben wir zusätzlich Ukraine-Krieg, wir haben Energiepreisexplosionen, wir haben Explosionen der Preise in allen Bereichen. Und da sieht man natürlich, dass neben dem Personalkostenargument zusätzlich das Argument kommt, Lebensmittelpreise. Ich mache Ihnen mal ein konkretes Beispiel. Mittlerweile sagen mir extrem viele Pflegeheimbetreiber, ohne ein Rettungspaket, auch im Pflegebereich, werden viele Pflegeheime, viele ambulante Pflegebetreiber Insolvenz anmelden müssen. Was daran liegt, dass eben auch bei der Verhandlung dieser Pflegesätze, die ja auch zwischen den Pflegekassen, je nach Land auch unterschiedlich, oder Sozialagenturen und den Betreibern verhandelt werden, dass da nicht nachjustiert werden kann. Das heißt, da werden noch Preise gezahlt, obwohl alle wissen, dass die Preise in allen Bereichen extrem gestiegen sind. Und das sind quasi nur temporäre Effekte. Wenn ich jetzt an Effekte denke, dass immer mehr Menschen pflegebedürftig werden, dass wir eine ganz normale Inflation auch in Zeiten von Nichtkrisen haben, dann werden wir um Dynamisierung nicht umhin kommen. Und dann nochmal müssen wir auch überlegen, ob das System, so wie es jetzt gedacht ist, langfristig funktioniert. Und da glaube ich, das wird nicht funktionieren. Allein umlagefinanzierte Systeme werden wegen der Demografie schon ins kurze Gras kommen, noch mehr als es jetzt schon der Fall ist. Und das müssen wir offen diskutieren und dürfen nicht immer den Eindruck erwecken, oder so wie das momentan ja durch die Ampel passiert, da wird man sich irgendwie schon einigen und da gibt es dann mehr Steuermittel. Und was danach kommt, das wird auch innerhalb der Gesellschaft ja gar nicht strukturell diskutiert, weil es natürlich ein sehr unangenehmes Thema ist, weil es sehr emotional ist, weil es auch Wahrheiten beinhaltet, die viele Menschen wissen, aber die man natürlich in der politischen Kommunikation manchmal nur schwierig artikulieren kann. Ist ja nicht so, dass wir wie heute Abend hier mal so lange Zeit haben, auch über bestimmte Dinge tiefer zu sprechen. Das ist ja leider das Problem.
Auch auf diese Aspekte wollen wir alle eingehen, insbesondere auch auf die privaten Pflegebetreiber. Aber auch hier muss ich noch mal einen kleinen Punkt machen. Wir reden ja an dieser Stelle der Diskussion jetzt um die Belastung von Angehörigen und von Menschen, die gepflegt werden müssen. In dem Moment, wo man gesagt hat, es sollen jetzt Tariflöhne gezahlt werden, hätte man sich nicht gleichzeitig darüber Gedanken machen müssen, dass zwangsläufig dann auch die Kosten für die Angehörigen und für die zu Pflegenden steigen? Hätte man nicht direkt über die Gegenfinanzierung sich Gedanken machen müssen?
Ja, im Grunde ist das ja insofern etwas abgefedert, wenn der Arbeitsmarkt gut funktioniert. Also wenn viele Menschen in dieses System einzahlen, wenn viele Menschen sehr gut verdienen, dementsprechend auch sehr hohe Pflegebeiträge bezahlen können und das auch tun. Aber wenn wir eben wie jetzt zusätzliche Effekte haben, Inflation, Arbeitsmarktdellen beispielsweise, dann kommt natürlich so ein Effekt sehr, sehr schnell wieder durch. Und da stellt sich eben immer die Frage, ob man für solche Fälle nicht nur Vorsorge treffen muss, also Stichwort Pflegevorsorgefonds. Aber es kann natürlich nicht so sein, dass man diese Vorsorgefonds immer dann, wenn man Geld braucht, gleich wieder auflöst bzw. reingreift. Und deshalb müssen wir einfach darüber sprechen, dass wir neben dem staatlichen System, was ja momentan auch bisher immer von der Finanzierung als Teilleistungssystem gedacht war, zu einem Mehrsäulenmodell kommen und auch die Debatte führen, so wie es ja teilweise schon passiert ist, wollen wir, dass quasi die Pflegeversicherung alle Kosten im Pflegebedürftigkeitsfall übernimmt oder wollen wir eben nur ein bestimmtes Teilleistungssystem, was dann durch den Einzelnen individuell über Renten, die man bekommt, über Pflegezusatzversicherung mitgetragen wird. Und das ist eine grundsätzliche Entscheidung, die diskutiert werden muss, aber nicht, ob jetzt im nächsten Jahr nochmal 10 Milliarden ins System gespeist werden oder im Jahr darauf nochmal 20 Milliarden, weil das wird das grundsätzliche Problem in der Pflegeversicherung nicht lösen.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Es ist ja so, Herr Mieves, dass die Angehörigen ohnehin erst für ihre nicht zahlungsfähigen pflegebedürftigen Eltern zahlen, wenn da mehr als 100.000 Euro im Jahr verdient wird. Vorher ist es die Sozialhilfe, die da einspringt. Wenn man das bedenkt, ist das vielleicht auch das Motiv, dass der Bund vielleicht ein bisschen zögert, wenn es darum geht, den Eigenanteil tatsächlich zu entlasten. Geht es da um eine Lastenverteilung, weil man sagt, starke Schultern sollen einfach auch mehr zahlen können? Also dass man sagt, ist es in Ordnung, dass der Eigenanteil dann steigt?
Also grundsätzlich haben Sie recht, und das ist die Überzeugung auch von mir und der SPD, dass in unserer Gesellschaft starke Schultern natürlich mehr tragen können als schwache Schultern. Wenn wir uns allerdings die Eigenanteile in der Pflege anschauen, dann, um da auch mal bei konkreten Zahlen zu bleiben, in Deutschland kostet die Unterbringung in einer stationären Einrichtung mittlerweile rund 4.000 Euro im Monat. 4.000 Euro. So, da bekommen die Menschen natürlich die Leistung aus der Pflegeversicherung, aber es bleibt immer noch ein substanzieller vierstelliger Betrag übrig, der in Eigenleistung zu tragen ist. Und diese Summen sind in der Breite der Gesellschaft einfach zu viel für die Familien, die Familien überfordern. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns jetzt noch mal anschauen, wie sind aktuell die Eigenanteile und wie werden sie sich in Zukunft entwickeln. Unter den Gesichtspunkten der Inflation, der Entwicklung, dass wir immer mehr Menschen in Pflege haben und wir natürlich auch bessere Bedingungen für die Beschäftigten haben wollen. Und diese Eigenanteile müssen wir am Ende so regulieren und so unterstützen, dass sie auch von unseren Familien getragen werden können.
Dieser substanzielle vierstellige Betrag, das sind diese 2.411 Euro?
Die Eigenanteile sind das, was im Grunde die 4.000 Euro für die Kosten minus das, was an Sachleistung von der Pflegeversicherung kommt. Und das variiert je nach Pflegegrad.
Genau, es sind ungefähr 2.411 Euro. Worauf ich hinaus will, sind Sie da nicht dann sehr eng beieinander? Man kann ja sagen, Leute, die dann eben nicht ganz so viel verdienen, die werden verschont, weil da springt die Sozialhilfe ein. Und dann passiert genau das, was Sie gesagt haben, Herr Sorge, dann müssen die Betroffenen einfach selber in die Tasche greifen. Haben Sie dann nicht genau schon an der Stelle auch wieder Einigkeit hergestellt?
Einigkeit insoweit, dass man natürlich schon diskutieren muss, ob diejenigen, die beispielsweise individuell schon vorgesorgt haben, eben über einen längeren Zeitraum, beziehungsweise man muss ja auch sagen, dass die Verweildauer dann letztendlich im Pflegeheim sehr unterschiedlich ist. Also es gibt Fälle, die sind einige Tage im Pflegeheim. Es gibt aber auch Fälle, die mehrere Jahre dort sind. Deshalb ja auch dieser gestaffelte Zuschuss. Aber man muss natürlich auch sich darüber verständigen, ob man zum Schluss will, dass auch Menschen, die leistungsfähiger sind, eben nichts einsetzen müssen, weil die Gemeinschaft dafür aufkommt. Oder bei denjenigen, die es eben nicht konnten oder einfach nicht getan haben, zum Schluss auch wieder die Gemeinschaft eintritt. Das sehen wir ja momentan, dass niemand zum Glück die Befürchtung haben muss, wenn er diesen Eigenanteil nicht zahlen kann, weil er eine zu geringe Rente beispielsweise hat oder individuell nicht vorgesorgt hat, dann bezahlt das ja die Sozialhilfe. Plus da ist eben genau das Problem, dass mittlerweile viele Kommunen oder Landkreise das Problem haben, dass diese Kosten extrem steigen. In einigen Regionen in Deutschland haben wir mittlerweile zumindest Prognosen, dass über 20, 30 bis hin zu 50% dann Hilfe zur Pflege, nennt sich das ja, beantragen müssen. Und deshalb wäre es jetzt für die jetzige Generation keine Lösung mehr, jetzt über eine Umgestaltung des Systems nachzudenken. Aber zumindest für die zukünftigen muss man sich überlegen, wie man das System umgestalten kann. Und da kann man auch mit den von mir beschriebenen unterschiedlichen Säulen das sowohl das Leistungsniveau sogar noch erhöhen. Das wird ja kommen müssen, weil es auch komplexer wird. Und gleichzeitig die Beiträge im Rahmen halten, ohne dass man eben ständig neues Steuergeld nachschießen muss.
Aber kann man das nicht konkreter machen? Das würde doch einfach bedeuten, dass sozusagen heute mehr Leute in eine Belastung rein müssen, indem sie selber vorsorgen. Also auch Leute mit unter 100.000 Euro Einkommen.
Ja, diese 100.000 Euro Grenze, die bezieht sich ja auf die Angehörigen. Mhm. Das ist ja zu Recht immer das, was beispielsweise Angehörige oder wo die Befürchtung auch bei Kindern ist, wie ist das, wenn die Eltern pflegebedürftig werden, muss ich dann quasi für das Pflegeheim meiner Eltern bezahlen? Weil jeder hat dann im Zweifel eine Familie, hat Verpflichtungen der Familie gegenüber. Und deshalb war ja auch die Entscheidung in den letzten Legislaturen, dass wir gesagt haben, erst dann, wenn jemand über 100.000 Euro als Kind, als Angehöriger verdient, kann er überhaupt herangezogen werden. Aber das muss man ja unterscheiden von der Frage, ob grundsätzlich im System zukünftige Generationen auch einen Vollleistungsanspruch haben sollen oder ob man eher sagt, man animiert das auch, steuerbegünstigt beispielsweise, dass man das auch steuerlich in Ansatz bringen kann, dass ich schon vorsorge. Also dass ich mir quasi einen Puffer dafür schaffe, falls ich im Alter pflegebedürftig werde. Dass ich eben nicht erst dann überlege, wenn der Fall eintritt, habe ich genügend Rente über staatliche Systeme, sondern habe ich auch andere Möglichkeiten. Und das ist eben ein Punkt, den wir diskutieren müssen. Auch mit Härtefallregelungen, das ist überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, es bezieht sich auf die kommenden Generationen, um eben auch eine gewisse Vorsorge da zu treffen.
Und wenn ich zwei konkrete Dinge ergänzen darf. Das erste ist, das bestehende Instrument, dass wir sagen, wir geben Unterstützung für die Eigenanteile, das muss weiterentwickelt werden. Es muss sich an die gestiegenen Kosten anpassen und dynamisiert werden. Und das zweite, wo wir uns, glaube ich, auch sehr einig sind, ich habe den Eindruck, Tino Sorge, du hast vorhin auch noch ein bisschen unseren Koalitionsvertrag gelesen, ist, wir haben uns ja auch vorgenommen, nochmal zu schauen, wie kann auch eine freiwillige, solidarische Vollversicherung auf den Weg gebracht werden, dass man tatsächlich sagt, wer dies möchte, kann sich noch über die bisherigen Versicherungsleistungen hinaus absichern und damit tatsächlich für die kommenden Jahre und Jahrzehnte eine bessere Vorsorge leisten. Das sind zwei konkrete Dinge. Und ich möchte noch einen Aspekt hinzufügen. Wenn Sie sagen, wir haben doch eine Lösung für Sozialbedürftige, das Sozialamt springt schon bei vielen Fällen ein. Das ist aus meiner ureigensten Überzeugung keine vollständige Lösung. Denn Ziel von erfolgreicher Sozialpolitik muss es doch sein, dass kein Mensch zum Sozialamt gehen muss, um Dinge zu beantragen, um dann auch sich in gewisser Weise offenlegen zu müssen, sondern wir müssen unsere Sozialpolitik möglichst so machen, dass die Familien die Herausforderungen schultern können, dass sie nicht überlastet werden und aus ihrer eigenen Verantwortung heraus mit den Versicherungsleistungen gut zurechtkommen. Das muss unser Ziel sein.
Da sind wir uns auch wieder völlig einig, bloß wir haben einen unterschiedlichen Ansatz. Ich meine, es ist ja auf der einen Seite immer ein bisschen unehrlich zu sagen, man will, dass Menschen beispielsweise keine staatlichen Mittel beantragen müssen. Aber dazu wäre es ja eher sinnvoller, den Menschen vorher mehr in der Tasche zu lassen. Und wir haben vorhin gerade über die Lohnzusatz- oder Lohnnebenkosten gesprochen. Und wenn das System so bliebe, wie es jetzt ist, heißt das ja im Ergebnis, wir müssen den Pflegebeitrag erhöhen, was dazu führen würde, dass die Sozialgarantie, wo wir gesagt haben, auch als Union immer mehr als 40% an Lohnnebenkosten wollen wir nicht, damit eben Arbeitnehmer nicht über Gebühr beansprucht werden. Das wird ja dann letztendlich wieder ad absurdum geführt, weil man sagt, na, dann müsst ihr halt noch mehr bezahlen, damit möglicherweise im Alter die Leute mehr bekommen, was ja auch nicht funktioniert.
Dann stellen wir an der Stelle schon mal fest, dass Sie mehr Einigkeit mit Herrn Sorger haben als mit Ihrem Koalitionspartner Herrn Lindner. Zumindest ist das der Eindruck gerade beim Thema Pflege. Um es da aber auch nochmal konkret für die Menschen zu machen, die dafür aufkommen sollen. Also jeder soll sozusagen selber für den Fall der Pflege vorsorgen. Ist das der konkrete Vorschlag? Und dann gibt es eine Belastungsgrenze. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, das haben Sie nur teilweise richtig verstanden.
Dann klären Sie mich auf.
Also es geht einerseits darum, dass diejenigen, die beispielsweise, weil sie nicht so gut verdienen, weil sie eben auch nicht so viel einzahlen können, was ja völlig normal ist, dass die im Alter dann zusätzlich unterstützt werden. Und das ist ja das, was mir in allen Bereichen, nicht nur im Bereich der Pflege, wirklich ein bisschen sauer aufstößt, dass immer so getan wird, diese Gleichmacherei. Also anstatt zu schauen, gibt es Menschen, die zum Beispiel ihr ganzes Leben lang individuell vorgesorgt haben, die wenig verdient haben, die kriegen im Alter dann eben eine sehr geringe Rente beispielsweise. Mit hoher Wahrscheinlichkeit landen sie dann auch wieder bei Hilfe zur Pflege. Und diejenigen, die zum Beispiel nie vorgesorgt haben, die auch nie groß gearbeitet haben, obwohl sie es hätten tun können, die werden dann genauso gestellt wie jemand, der eben mit wenig Geld sein ganzes Leben vorgesorgt oder gearbeitet hat. Und da hätte ich gern, dass wir sagen, einerseits staatliche Unterstützung, auch mit Anreizsystemen und gleichzeitig diejenigen animieren, die es könnten. Wenn sie es dann nicht tun, müssen sie auch entsprechend den Nachteil haben. Aber die, die es könnten, dass man die animiert. Also dass man eben sagt, hör zu, wenn du vielleicht jetzt als Anfang 20-Jähriger, hat man ja nicht unbedingt das Pflegebedürftigkeitsproblem im Kopf, aber wenn du 5 Euro, 10 Euro jeden Monat in eine Pflegezusatzversicherung investierst, dann hast du noch den Vorteil, dass du das steuerlich beispielsweise in Ansatz bringst, kannst oder dass dein Arbeitgeber dir beispielsweise noch eine betriebliche Pflegezusatzversicherung quasi steuerlich begünstigt zukommen lassen kann, dann hat man ja mehrere Säulen. Und das ist ja im Privaten nichts anderes, dass man sagt, man sorgt für individuelle Risiken vor und verlässt sich nicht immer auf irgendeinen Dritten, so wie das ja momentan üblich zu sein scheint. Der Staat soll es richten und dann kommt immer diese platte Diskussion, naja, dann müssen eben alle oder die, die viel Geld haben, mehr einzahlen. Und viel Geld heißt dann, tut mir leid, in der Regel bei der Ampel Menschen, die mit einer halbwegs guten Qualifikation nicht schlecht verdienen, aber die werden dann immer gleich als Reiche eingestuft und müssen noch mehr zahlen.
Möglicherweise habe ich es doch richtig verstanden. Ich verstehe nur noch nicht, wie das hergestellt werden soll. Also die Leute sollen animiert werden, freiwillig vorzusorgen. Man weiß aber noch nicht, was der konkrete Vorteil ist gegenüber denjenigen, die nicht vorsorgen.
Doch, doch, man weiß das schon. Und wir haben das ja damals gesehen,
die beispielsweise haben eine Holzklasse, oder?
Na, wir haben das damals gesehen bei der Riester-Rente. Das war ja als Idee durchaus sinnvoll, dass man gesagt hat, man will auch steuerlich begünstigt Menschen animieren, mit kleinen Beiträgen sich ein gewisses Puffer im Alter zu schaffen. Und dann passierte irgendwann, dass man gesagt hat, dass diejenigen, die vorgesorgt haben, dass man deren private Vorsorge dann auf einmal angerechnet hat. Das heißt, da waren dann diejenigen, die eben gesagt haben, ich mache gar nichts, haben konsumiert, haben überhaupt nicht vorgesorgt, haben genauso gut im Alter dagestanden wie jemand, der im Privat vorgesorgt hat, weil man es angerechnet hat. Und das darf nicht passieren. Und bei der Frage, wie animiert man Menschen, das zu tun, ja, dann muss man eben auch über steuerliche Anreize gehen. Das ist eine Möglichkeit. Aber jetzt die Menschen in dem Glauben zu lassen, dass der Staat auch in 30, 40, 50 Jahren eine Pflegeversicherung, die wirklich alle Risiken deckt, so war es ja nie gedacht, so ist sie auch jetzt nicht gedacht, alle Kosten übernehmen kann, das wird die nachfolgenden Generationen über Gebühr beanspruchen. Und ich kenne niemanden, auch bei den Älteren, die sagen, ja, es ist völlig normal, dann sollen eben meine Enkel und Urenkel mehr bezahlen, weil wir ja sehen, würde das so bleiben, dann würde auch der Anteil an den Lohnnebenkosten, der ja in den 50ern mal bei um die 30-35% lag, mittlerweile bei fast 50%, noch weiter steigen. Und das ist ein Weg, den sollten wir nicht gehen.
Ich würde noch gerne auf zwei Punkte ganz schnell eingehen. So viel Zeit haben wir noch. Wir haben über die Kostentreiber in der Pflege gesprochen, unter anderem über die Tariflöhne, die ja Gott sei Dank mittlerweile flächendeckend gezahlt werden. Man spricht aber auch häufig über das Trägermodell von Pflegeeinrichtungen. Die geraten ja immer in die Kritik, insofern, weil da Konzerne hinterstehen und die wollen mit Pflege Geld verdienen. Ist das eigentlich ein guter Weg, Pflege zu organisieren?
Am Ende müssen wir schauen, dass das Geld, was wir in die Pflege investieren, auch dort ankommt, wo wir es haben wollen. Und das ist dort, wenn es um die Qualität der Versorgung geht. Und es ist dort, wo es um die Qualität der Arbeitsbedingungen für die Menschen geht, die dort sich tagtäglich kümmern. Und wenn wir feststellen, dass das Geld auch in Quellen, ich nenne es jetzt mal bewusst, versickert, wo sie diese Ziele nicht unterstützen, dann müssen wir daran. Wir müssen uns anschauen, ist da im Moment noch Luft bei den Betreibermodellen? Wir müssen uns aber auch anschauen, wie sieht es eigentlich mit der Bürokratie im System aus? Wie sieht es eigentlich mit bürokratischen Pflichten aus für die Menschen, die in der Pflege arbeiten? Können wir es nicht schaffen, mehr Zeit von unseren Pflegekräften frei zu bekommen, wegzubekommen, wo sie Zeit verbringen mit Stift und Papier, hin diese Zeit in die Pflege am Menschen zu stecken? An all diese Themen müssen wir ran, wenn wir sagen, jeder Euro soll auch gut eingesetzt sein.
Aber ist das nicht schwierig als Rechnung, wenn ich einmal das nehme, was aus den Versicherungen gezahlt wird, das, was aus dem Eigenanteil gezahlt wird, und dann muss ich ja irgendwie gucken, dass der Betreiber auch noch einen Gewinn haben will, weil genau deswegen macht er das, dann kann ja nicht alles da landen.
Wenn Sie diese Rechnung aufmachen, dann ist es so. Am Ende müssen wir aber auch schauen, wie kriegen wir das Angebot gestemmt in Deutschland? Und wir haben in vielen Bereichen, nicht nur im Bereich Pflege, sondern auch im Bereich Gesundheit beispielsweise, ein Modell, was nicht komplett verstaatlicht ist. Wir haben Träger, die sind sehr unterschiedlich. Sie sind komplett privat, sie kommen teilweise aus Organisationen, die als dem Gemeinwohl verpflichtet angesehen werden, und sie kommen aus kommunalen Trägern. Das heißt, die Landschaft ist sehr unterschiedlich und wir brauchen, glaube ich, am Ende alle Beteiligten, um dieses System gut am Laufen zu halten. Und wie gesagt, wenn es darum geht zu schauen, wo haben wir noch Effizienzreserven, dann müssen wir alle angucken. Da müssen wir anschauen, sind die Margen vielleicht zu hoch, dass man da noch mal rangeht. Wir müssen aber auch an Themen wie die Bürokratie, weil da haben wir an vielen Stellen noch so viel, und zwar bei allen Betreibern, in allen Teilen des Systems, wo ich sage, lasst uns doch diesen Wald mal lichten, um Zeit frei zu schaffen für das, worauf es ankommt, nämlich das Kümmern.
Herr Sorge, ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Ein zweiter Punkt, der viele Leute beschäftigt. Wenn man pflegebedürftig ist, dann besteht zu dem Pflegenden ja automatisch ein sehr nahes Verhältnis. Da ist Vertrauen unglaublich wichtig. Vertrauen braucht Verständigung und dann muss man auch die gleiche Sprache sprechen. Jetzt ist es so, dass wir nicht genug Personal im Bereich der Pflege haben. Wir müssen auf Menschen aus Nicht-EU-Staaten zurückgreifen und wollen das ja auch. Wie stellen wir das sicher, dass man dieses Vertrauensverhältnis zwischen zu Pflegenden und Pflegern hinbekommt?
Ja, auf alle Fälle geht es jetzt erstmal darum, dass man auch solche Konstrukte, die wir ja alle kennen, also Sie haben ja angesprochen, nicht europäisches Ausland, aus dem osteuropäischen Ausland, dass dann quasi Pflegerinnen und Pfleger in den Familien mit wohnen, wo man teilweise auch sagen muss, das ist auch von den rechtlichen Konstruktionen teilweise sehr, sehr grenzwertig, also wo auch Politik viel schneller auf Lebensrealitäten reagieren muss. Und dann geht es natürlich auch darum, dass man nicht immer meint, als Politik, als Staat zu wissen, welche Modelle die richtigen sind. Und auch die Frage, dass man quasi im Gesundheitsbereich den Akteuren erstmal grundsätzlich misstraut. Also deshalb haben wir ja diese überbordende Bürokratie, also wo teilweise auch hanebüchene Dokumentationspflichten sind. Also wo man schon dem Personal, was ja zu wenig ist oder sich um die Patienten kümmern sollte, auferlegt wird, Dinge zu dokumentieren, wo ich mich manchmal frage, was für einen Sinn hat das auch? Also wo auch so eine unterschwellige Misstrauenskultur ist, anstatt zu sagen, okay, es mag ja sein, dass es auch in dem Bereich schwarze Schafe gibt, aber nicht aus einzelnen schwarzen Schafen auf das System zu schließen. Und dann muss man natürlich auch bei der Frage, welche Modelle gibt es da, als Politik viel innovativer werden. Also da geht es eben tatsächlich auch darum, dass man mal sagen muss, im Gesundheitsbereich gibt es eben dieses Näheverhältnis, dass man auch zwischen den handelnden Akteuren, zwischen Pflegebedürftigen, zwischen Pflegern und Pflegerinnen ein sehr großes Vertrauensverhältnis haben muss. Aber wir können jetzt doch nicht dazu übergehen, dass wir sagen, als Staat reglementieren wir alles, wie viel Gewinn da beispielsweise gemacht werden darf, welche Modelle sich Pflegeheimbetreiber, ambulante Pflegedienste überlegen dürfen. Und das führt ja eher auch zu diesem Unmut, dass Leute mir mittlerweile sagen, sie haben das aus Leidenschaft gemacht, aber es nervt sie einfach, dass sie alles dokumentieren müssen, dass so getan wird, als sei das altruistisch. Dann wird gesagt, du darfst auch als Unternehmer in dem Bereich, der ja gute Angebote vorhält, kein Geld verdienen. Und dann wundert man sich, wenn der Staat diese Angebote nicht erbringen kann. Das ist das Problem.
Das nachklappt zu den privaten Pflegeheimbetreibern. Ich habe trotzdem noch eine andere Nachfrage. Wenn wir sagen, wir brauchen Menschen, die in die Pflege zu uns kommen, die auch aus Nicht-EU-Staaten kommen, braucht es dann nicht auch eine Liberalisierung in dem Bereich, wer zu uns kommen kann und darf?
Ja, auf alle Fälle. Also Liberalisierung ist ja bei dem einen oder anderen immer so ein bisschen verschrien. Aber ich sage jetzt mal, es geht ja darum, dass man denjenigen, die sagen, sie möchten im Pflegebereich auch in Deutschland tätig werden, das ermöglicht. Also dass wir, ob das jetzt Berufsanerkennungsmöglichkeiten sind, dass man das strafft, dass man das erleichtert. Dass man auch als Politik nicht immer meint, man müsse jetzt genau bis in alle Verästelungen regulieren, wie konkret gepflegt wird. Zum Schluss muss es auch darum gehen, dass sich der Pflegebedürftige wohlfühlt, dass die Angehörigen auch zufrieden sind, dass es finanziell leistbar ist und dass derjenige, der pflegt, nicht das Gefühl hat, dass er nur dokumentiert.
Eine ganz schnelle Schlussrunde mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ganz einfache Frage. 2023, bekommen wir eine breit angelegte Pflegereform?
Ja, klar.
Ja, das Problem ist, dass die schon längst hätte auf den Weg gebracht werden müssen. Und insofern mögen wir eine bekommen, aber dass das der große Wurf wird, davon gehe ich nicht aus, leider.
Das war ein Ja, vielleicht.
Ein Jein.
Ein Jein. Dann danke ich Ihnen, Herr Sorge, Herr Mieves, ganz herzlich für die Diskussion hier im Studio. Und Ihnen zu Hause danke ich Ihnen fürs Zuschauen und Ihr Interesse. Bei Phoenix folgt jetzt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie bei uns und bleiben Sie gesund. Tschüss.